Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Die Zwischentöne heute mit Joachim Scholl am Mikrofon und einer Künstlerin zu Gast, die ihre Arbeit, ihr Werk kann man inzwischen schon sagen, als eine schlichte Frage versteht: Wie sieht Sprache aus? Und die ersten Antworten, die hat Ulrike Damm schon vor bald 40 Jahren formuliert, als Studentin des Fachs Design, später dann als professionelle Grafikerin und Designerin mit eigener Firma auch, die für große Konzerne Corporate Designs entwarf. Das wäre jetzt aber doch keine erfolgsverwöhnte Business Lady im Chanel-Kostüm mit Porsche vor der Tür hier im Studio begrüßen, sondern eine freischaffende Künstlerin, Verlegerin, vor allem jetzt auch Schriftstellerin, die täglich einen anstrengenden Kampf als Ein-Frau-Betrieb zu bewältigen hat. Davon wollen wir hören in den kommenden 90 Minuten. Willkommen im Deutschlandfunk, Ulrike Damm.
Ja, guten Tag, Herr Scholl.
Um mal gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. 10 Jahre haben Sie die Damm und Lindler GmbH betrieben, wenn ich das richtig weiß. Hatten 15 Mitarbeiter, haben für Firmen wie E.ON oder O2 gearbeitet, also große Konzerne. Und das lassen Sie alles sausen fürs freie Künstler da sein.
Ja.
Warum denn?
Ja, das war, eigentlich habe ich gemerkt im Laufe der Zeit, dass es eher ein literarisches Interesse war, diese Agentur zu führen. Also literarisch im Sinne von, ich wollte wissen, kann ich das? Und kann ich eine Aufgabe bewältigen, die eine ganz normale Aufgabe ist, im Sinne, ein Unternehmen zu führen und im Sinne von Aufträge zu bedienen, die mir gestellt werden. Und es hat mir lange Spaß gemacht, zu entdecken, dass ich das kann. Und dann habe ich aber gemerkt, nachdem ich das kapiert habe, ja, es funktioniert, es interessiert mich eigentlich nicht. Oder nicht mehr. Das war so ein bisschen die Abenteuerlust, die mich dahin getrieben hat. Und ich wollte auch wissen, kann ich mich in so einer, sagen wir mal, in so einer konventionellen Szene, kann ich mich da bewegen? Schaffe ich das, das auch in gewisser Weise konventionell zu bedienen?
Ich meine, so für den Außenstehenden denkt man, also als Designer, so konventionell kommt mir dieser Beruf gar nicht vor, weil da muss man doch auch kreativ sein. Und wenn man schon noch ein eigenes Unternehmen hat, verantwortet, also man muss auch betriebswirtschaftlich gut sein, gleichzeitig kreativ sein. Man muss ja ständig sich was ausdenken. Das ist ja schon doch auch eine künstlerische Seite. Und das haben Sie also konventionell empfunden?
Ja, da haben Sie natürlich recht. Also ich meine, ich habe ja Design studiert, weil ich das eben auch machen wollte und weil ich auch kreativ sein wollte. Aber ich habe dann im Laufe der Zeit gemerkt, es waren immerhin 10 Jahre, wo wir doch sehr weit vorne in der Branche auch sehr weit vorne waren und wie Sie gesagt haben, viele Dinge, viele große Firmen auch bedient haben. Ich habe dann gemerkt, dass es mir nicht kreativ genug war. Also dass man die Kreativität eben in einem Maße sie ist einfach zusammengestutzt, so ein bisschen. Und das hat mich dann nicht mehr interessiert.
Wie Sprache aussieht, wir werden diese Frage, Ulrike Damm, mit Ihnen noch mehrfach variieren in unserem Gespräch. Es ist ja schon so etwas wie ein Leitmotiv Ihres Lebens geworden, ne?
Ja, es ist vor allen Dingen, ja, unbedingt, würde ich auch sagen. Vor allen Dingen, weil es eigentlich alles so ist, egal was ich mache, ich habe immer das Gefühl, ich gucke wie eine literarische Figur auf mich selber und auf das Leben. Also immer interessiert mich, was ist die Sprache dabei? Und übrigens, weil Sie nach der Agentur fragen, warum ich das beendet habe, das hatte auch damit zu tun, dass mich auf einmal habe ich die Sprache nicht mehr, ich konnte die Sprache nicht mehr ertragen.
Die Werbesprache.
Die Werbesprache und die PR-Sprache und dass eben alle doch sehr ähnlich gesprochen haben. Und das ist eigentlich wie eine Art, es kam mir vor wie eine Art Gehirnwäsche, sowohl im Gestalterischen, aber eben auch im Sprachlichen oder im Verbalen und im Visuellen Sprachlichen.
Stimmt es, dass Ihre Diplomarbeit 1983, das war eine Montage zum Thema neue Musik, so mit Handschriften, Zahlen, Zitaten, dass diese Arbeit schon ein Format von 300 Zentimeter auf 190 hatte, also 3 Meter mal 2, 6 Quadratmeter, das ging gleich ziemlich groß los mit Ihnen, ne?
Ja, das ging groß los und es war auch so, dass natürlich keiner so eine Arbeit hatte. Das war damals die theoretische Abhandlung zu Plakaten, die ich gemacht hatte. Also wir hatten, das ist ein theoretischer Teil und einen praktischen Teil hatten wir zu machen. Und dieses große Werk, von dem Sie sprechen, das war eine Zeichnung oder eine große Tafel. Und die war, das war die theoretische Abhandlung zu dem Thema. Und natürlich, der Professor hat gesagt, ich kann das gar nicht bewerten. Das ist ja irgendwie, wie mache ich das? Denn normalerweise hat er ja die nach 4 Seiten bekommen mit Text. Aber er hat es dann bewertet und er war auch sehr wohlwollend. Und ja,
das war. Mir ist dieses Format eben aufgefallen nach einem Besuch im Atelier, das Sie mir gezeigt haben, als wir uns kennenlernten, Frau Damm. Auf einem langen Tisch war eine Papierrolle von mehreren Metern Länge ausgerollt. Und Sie haben so gesagt, ja, gucken Sie mal, so schreibe ich meine Bücher. Ganz lapidar. Was habe ich denn da gesehen?
Ja, so schreibe ich meine Bücher, das ist richtig. Aber Sie haben gesehen, eine Abschrift meiner Texte. Ich habe das Gefühl, ich muss meine Bücher 2-mal schreiben. Also einmal schreibe ich das ja so, wie das jeder macht, der schreibt. Mit der Hand teilweise in kleine Klatten oder eben viel natürlich auch in den Rechner. Und dann habe ich aber gemerkt, ich muss das nochmal abschreiben. Als sozusagen als körperliche Handlung nochmal da dran gehen. Mit allem, mit dem ganzen Körper. Und das heißt, ich habe dann mit der Hand, diese Manuskripte schreibe ich dann mit der Hand nochmal ab. Und komischerweise werden die, je nachdem wie der Inhalt ist, sie werden sehr unterschiedlich. Natürlich habe ich eine Handschrift, aber die Handschrift verändert sich im Laufe des Schreibens und passt sich an den Inhalt an, den ich abschreibe. Und das ist so ein bisschen, ich habe das immer für mich selber so gedacht, das ist eigentlich wie ein Psychogramm. Das heißt, selbst wenn man es gar nicht lesen kann teilweise, man sieht, dass da jetzt eine Bedrängnis ist, eine Bedrängnis der Person, um die es da geht, oder des Autors oder wem auch immer. Oder es gibt eine Aufregung, oder es gibt eine Wut, oder es gibt eine Ratlosigkeit. Das kann man sehen anhand der Handschriften, anhand dieser Textbilder.
Davon wollen wir später noch mehr hören, ausführlicher auch. Hören wir Musik, Ulrike Damm. Sie haben ein hauptsächlich klassisches Programm zusammengestellt. Wir beginnen mit Sergei Rachmaninow. Was haben Sie ausgesucht und warum ist Ihnen auch der Interpret, der 2017 verstorbene russische Sänger Dmitri Vorostovsky, ich wusste, dass ich einen Fehler mache, warum ist Ihnen der so wichtig?
Also ich habe einen großen Hang zu Russland und zu russischen Literatur und Musik. Und dieser Dmitri Vorostovsky ist ein Bariton, der mir diese CD wurde mir von meinem Bruder, der ist inzwischen verstorben, geschenkt, als ich, weiß nicht, vor 30 Jahren, oder 35 Jahren. Und damit habe ich den Zugang zu dieser Musik gefunden. Und Rachmaninow ist einfach mein Lieblingsrusse fast, ja. Und vor allen Dingen die Lieder. Ich mag einfach sehr die russischen Lieder. Посмотрели.
Dmitri Horostowski sang Rachmaninow Opus 26 Nummer 13. Ulrike Damm hat sich diese Musik gewünscht. Die Berliner Künstlerin und Schriftstellerin ist unser Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Ende der 1950er Jahre sind Sie geboren, Frau Damm, in Frankfurt am Main. Was war das denn für eine Zeit, für eine Kindheit für Sie? Wie sind Sie aufgewachsen?
Komischerweise, sobald das Thema Familie ist, wir hatten eine ganz große Familie und es war für uns sehr wichtig, dass die Familie auch so einen Zusammenhalt hatte. Wir haben uns viel getroffen. Aber sobald das Thema kommt auf Familie heute, denke ich, oh Gott, die Familie ist ja doch ein großes Moloch. Aber durchaus im guten wie im schlechten Sinne kann ein Moloch gut sein, ich weiß es nicht. Aber es ist ein Thema, was mich doch sehr beschäftigt. Und ich hatte zwei Brüder und wir haben zunächst in Frankfurt gewohnt, sind dann umgezogen aufs Land. Und ich glaube, ich hatte eine gute Kindheit, aber doch sehr vom Bildungsbürgertum bestimmt.
Was haben Ihre Eltern gemacht?
Meine Mutter hat spät studiert, war Sekretärin erst und dann, sie wollte immer studieren und das ging aber nicht in der Familie, wo sie vier Geschwister hatte und nur die Brüder studierten. Die Brüder waren immer die wichtigen. Und mein Vater war Kaufmann, aber sie waren schon, meine Mutter war schon sehr ehrgeizig im Bezug auf das, was man machen sollte im Leben und die Zeit, die man zur Verfügung hatte und man sollte sie nutzvoll einbringen. Und wir haben dann alle studiert, also wir drei Kinder haben studiert. Aber es war ein Leben, würde ich sagen, wo man danach erst für sich rausfinden musste, was man selber will. Also, und wo man sich selber sieht.
Mhm. Ich meine, in den 70er Jahren sind Sie erwachsen geworden. Was waren Sie denn für eine junge Frau? Hippiesk, alternativ, friedensbewegt oder eine brave Tochter?
Ich glaube, ich war von
Faltenrock im Kirchenchor.
Nein, also das war ich nicht. Ich war schon, ich war schon irgendwie ein bisschen flippig, aber ich war auf der anderen Seite auch schüchtern. Ich glaube, ich war irgendwie eine seltsame Mischung. Und vor allen Dingen war ich auch durch die Erziehung und doch so eine sehr starke Familie im Hintergrund, habe ich mir nicht viel zugetraut. Und ich habe ein doch miserables Abitur gemacht, war eine der trotzdem wenigen, die nicht sitzen geblieben sind in meiner Familie, in der Generation. Die sind alle Jungs sind sitzen geblieben. Ich bin also durchgekommen, aber ich habe ein ganz schlechtes Abitur gemacht, wusste aber immer, dass ich Design machen will oder irgendwas mit Kunst.
Wie kam denn das so ins Leben? Ging das früh los, das Zeichnen, so Sinn für Formen, Gestalten?
Das ging ganz früh los und es war dann sogar so, dass ich irgendwie dachte, ich kann eigentlich nur eins, ich kann eigentlich nur malen, ich kann sonst nichts. Und die anderen konnten also ganz viele Dinge. Mein Bruder, der war sehr genial war der schon, muss man sagen. Und er las sehr viel und ich habe mir also noch nicht mal das Lesen zugetraut und habe es dann trotzdem gemacht. Aber mein Bruder sprach darüber und ich habe das irgendwie mehr oder weniger heimlich gemacht und das hat auch niemanden interessiert. Und bei mir kam das alles später dann auch dieses im guten Sinne das Erbe, was ich hatte, das habe ich zu der Zeit nicht, habe ich eigentlich eher als Hindernis empfunden. Und ja, das später gemerkt, wie viel ich eigentlich mitbekommen habe.
In Mainz haben Sie studiert? Erstmal nicht so weit weg von zu Hause, ne, wenn ich das richtig
sehe? Ja, das war aber nicht, genau, das war nicht der Grund, sondern Mainz war damals, es gab so wie heute das auch noch ist, man muss so eine Aufnahmeprüfung machen und da gab es verschiedene Termine und ich habe in Mainz eben begonnen und habe in Mainz die Prüfung geschafft.
Und da wurden Sie Diplomdesignerin, erstes Großformat, das hatten wir schon, schon im Blick. Wie ging das denn dann weiter? Also in den frühen 80ern haben Sie Examen gemacht. Was war das damals für eine Zeit? War man da als diplomierter Designer dann umworben? Hat man schnell einen Job gekriegt? Was wurde man dann da eigentlich damals so?
Naja, also viele Leute sind in die Agenturen gegangen.
Damals schon auch in die Werbeagenturen?
Ja, natürlich. Und ich wusste immer, nein, Agentur, ich will keine Werbung machen, das wusste ich immer. Und Kunst war, ich war immer so Twitter, ich glaube, das bin ich einfach immer geblieben. Ich war immer dazwischen. Das heißt, die Designprofessoren haben gesagt, machen Sie freie Kunst.
Ah ja.
Ja, ja, die haben damals gesagt, hören Sie auf, machen Sie freie Kunst. Und ich habe mir das, nicht zugetraut und dachte, naja, also dann muss das alles aus mir selber, muss ich das schöpfen, ob ich das schaffe. Ja, ich kriege lieber eine Aufgabe und dann mache ich das. Und als das Studium beendet war, war es eigentlich so, dass ich dachte, ich will nicht in die Werbung. Ich will irgendwas anderes machen. Kunst kann ich nicht, weil ich jetzt Kunst nicht studiert habe. Und so bin ich dann nach Berlin gegangen und bin in den museumspädagogischen Dienst gekommen. Und das hat mich interessiert, weil da dachte ich, das ist Museumsarbeit, das finde ich interessant für mich. Das heißt, die Ausstellungen müssen ja irgendeine Form haben, die müssen aussehen, die müssen eine Dramaturgie haben. Und wie macht man das? Und das habe ich dann dort
Aber dann, damals gegangen. Haben Sie da auch dann, gab es schon in Berlin das Grafikbüro Ulrike Damm.
Ja, das gestimmt. Das habe ich dann.
Das war dann schon ein erstes eigenes Unternehmen.
Ja, so, ne? Das habe ich. Aber erst war ich da im MD, hieß es damals, Museumspädagogischer Dienst. Und da habe ich ein Jahr oder zwei habe ich da gearbeitet. Erst so Praktikum und dann hatte ich da einen Vertrag für ein Jahr. Und dann habe ich, das war damals ABM. Und dann habe ich aber das nicht verlängert und habe mich selbstständig gemacht als Grafikbüro.
Und was haben Sie da entworfen? Und
da habe ich nur im Kulturbereich gearbeitet, also viele Ausstellungen gemacht, dann unter anderem auch im Gropiusbau, 36 Räume da zu Berlin habe ich die.
Und das heißt, Sie haben sozusagen die Interieurs die Grafik gestaltet, ne? Also oder war das schon eine Museumsarbeit, eine kuratierende Arbeit?
Nein, das war nicht kuratierend, sondern das war rein gestalterisch. Ja.
So wie die Sachen aussahen.
So ist es und unterschiedlich umfangreich. Also Gestaltung geht ja sehr weit. Also man kann also einmal die Informationsgrafik machen, also die Beschilderungen, und man kann aber natürlich auch darüber entscheiden, wie ist die Beleuchtung oder wo stehen die Vitrinen und wie sind die Blickachsen. Und das habe ich eigentlich in diesen Folgejahren dann gemacht, viele Ausstellungen für große Häuser auch und unterschiedlich in der Aufgabenstellung.
1993 haben Sie den ersten Designpreis bekommen und dann gingen Sie zu einer Firma, Meta Design Berlin, ein inzwischen richtig großer internationaler Player, ja, also der Firmen wie VW, Siemens oder die Deutsche Telekom betreut war. Da waren Sie also schon jetzt plötzlich doch in der Welt der Großindustrie.
Genau. Ja, und das war auch wirklich witzig, weil ich habe, als ich diesen Designpreis bekommen habe, da hat der Erik Spiekermann, der damalige Chef von Meta Design, der hat mich dann gefragt.
Große Designerlegende, hier schon zu Gast,
genau,
in den Zwischentönen.
Ich habe ihn schon zu Gast, ja, und ich schätze ihn sehr, weil er ist einfach wirklich ein sehr kreativer, innovativer Mensch. Und der hat mich damals dann gefragt, ob ich kommen wollte. Und dann war ich also völlig überrascht, wusste gar nicht, Meta Design, was ist denn das überhaupt? Weil ich war wirklich so in so einer Nische und habe da alleine vor mich hingearbeitet mit ein, zwei Leuten manchmal. Und dann fragte der mich und dann habe ich erst mal geguckt, was das für eine Firma ist und habe sehr lange überlegt. Und er hat also mich zwei, dreimal angerufen und dann habe ich gesagt, okay, ich mach's. Und er sagte, wir machen Teams und du bist die Leiterin eines Teams. Das heißt, du bist die Chefin eines Teams und dann musst du also nicht von mir, also ich bin zwar der Chef, aber du bist selber Chefin eines Teams.
Und haben Sie da so entworfen?
Ja, und das war dann schon sehr anders, ne? Weil die haben dann alle, das war diese Umbruchzeit, wo der Computer dann, also es gab vorher schon, ich habe auch am Rechner vorher schon gearbeitet, aber nicht mit Bildern, sondern ich habe damals nur gesetzt mit dem Computer. Und die Designer dann, die haben eben normal am Rechner gesessen und schon viele Programme beherrscht. Und ich kam dahin und war plötzlich dann die Chefin in diesem Team und die Designer konnten das Instrument viel besser bedienen als ich. Und das haben wir aber dann sehr schnell, habe ich dann gesagt, wir drucken aus, wir machen nicht alles am Rechner. Ich möchte, dass wir jetzt zwischendurch mal ausdrucken. Und die Designer waren überrascht, wieso ausdrucken, ich sehe doch alles am Rechner. Und das war eine interessante Zeit, also diese Übergangszeit. Und wir haben für die Industrie gearbeitet, also nicht mehr Kultur. Mhm. Plötzlich Elf Oil und Böhringer Ingelheim. Und das war eine ganz andere Arbeit plötzlich. Mhm. Und vor allen Dingen war es auch anders, weil ich nicht mehr selber gestaltet habe, sondern geguckt habe, dass die anderen gestalten. Ich hatte damit große Schwierigkeiten. Ich war nicht glücklich damit, lange nicht glücklich.
Aber da waren Sie da schon so ein bisschen in der Exit-Phase, weil 1998, also 5 Jahre, nachdem Sie dann da bei dem Herrn Spiekermann in seiner berühmten Firma waren, haben Sie ja Ihr eigenes Unternehmen dann gegründet. Und und das war doch dann wirklich so das Big Money Corporate Design Business, oder?
Ja, das stimmt. Also das war aber schon früher. Ich war eigentlich nur 3,5 Jahre bei Meta und habe dann einen Beratervertrag bekommen von einem großen Kunden, der bei Meta war und der aber vorher bei Meta dann, die haben den Vertrag sich getrennt. Und dann haben die mich angerufen über den Headhunter. Das war also sehr aufregend, weil ich das überhaupt gar nicht alles verstanden habe, was der von mir will und so. Und ja, und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht beratend für sie arbeiten könnte, weil sie bei Böhringer mit Agenturen zu tun hätten und deren Sprachen nicht verstehen. Yes. Natürlich, deren Sprache nicht, also die Designsprache. Aha. Was wollen die Designer? Was wollen die von uns? Die machen immer Sachen, die verstehen uns nicht und wir verstehen sie nicht. Und aha, sie wollten einen Mittler, das war auch eine sehr gescheite Idee, die ist heute ganz normal, aber damals war das noch nicht so häufig, dass es jemanden gab, der im Sinne des Unternehmens als Designer die Argumente versteht von beiden Seiten. Und das hat mich sehr interessiert, das fand ich ganz toll, das fand ich eine gute Arbeit. Und während ich habe dann also diesen Beratervertrag bekommen und habe 3 Tage für Böhringer gearbeitet und habe parallel Damm und Lindler aufgebaut, die Agentur in Berlin.
Damm und Lindler, das so hieß ihr Unternehmen. Ja,
genau.
Sie haben vorhin schon kurz skizziert, Ulrike Damm, warum Sie schließlich dann diese Existenz doch aufgegeben haben, aber ich will doch nochmal nachfragen, fiel Ihnen das denn wirklich so leicht? Ich meine, es hängt ja jetzt einiges dran mit Mitarbeiter und Verpflichtungen und ich meine, es ist auch ein Beruf, von dem man, glaube ich, doch sagen kann, das ist auch ein hochbezahlter Beruf. Ne? Man kann da sehr viel Geld verdienen, aber ich habe schon gesagt, kein Porsche vor der Tür. Ich meine, und dann sozusagen wird man freie Künstlerin und Verlegerin, das werden wir alles noch hören, aber das ist ja doch ein Sprung ins richtig kalte Wasser, oder, gewesen?
Ja, ich habe einfach gemerkt im Laufe der Zeit, dass ich keine Lust mehr hatte. Wir haben sehr viele Präsentationen gewonnen und das war witzig, weil ich glaube, wir haben sie gewonnen, weil ich das alles irgendwie anders gemacht habe. Und das wurde mir auch immer bescheinigt. Die haben immer gesagt, ja, die Frau Damm, die hat so eine seltsame Mischung aus Kompetenz und Emotion, die ist irgendwie anders. Und das gab Leute, die fanden das toll, andere, die fanden das irgendwie nicht so toll. Und die das toll fanden, die haben dann uns auch beauftragt und wir haben sehr viele Wettbewerbe gewonnen. Und irgendwann haben wir die nicht mehr gewonnen. Nicht mehr so leicht.
Ja, ja.
Und ich dachte, was denn los überhaupt? Warum denn? Was so? Und dann habe ich aber in mich hineingehorcht und habe gemerkt, ich habe eigentlich auch gar nicht mehr so richtig Lust, das zu machen. Und dann habe ich angefangen und habe nach Auswegen für mich gesucht, Dinge, die mich mehr interessieren und habe angefangen, Russisch zu lernen. Und wusste nicht, warum ich das lerne. Ich wusste nur, ich liebe die russischen Autoren und die russischen Autoren, vor allen Dingen Dostojewski, die Klassiker. Und ich will jetzt was machen für mich. Und dann habe ich Russisch angefangen zu lernen und war begeistert und habe mich da sehr reingekniet und habe auch in relativ kurzer Zeit, war ich gar nicht so schlecht. Und eine Freundin von mir, die in Berlin auch Designerin war, die erzählte mir eines Abends, sie ginge zurück nach St. Petersburg, sie lebte 10 Jahre in Deutschland, sie kam aus Russland. Ja, sie wüsste noch nicht, was sie da macht. Ja, aber ich weiß, was du da machst. Wir machen Damm und Lindler in St. Petersburg. Das haben wir an diesem Abend völlig Nanny und Honey und Nanny mäßig da entwickelt.
Damm und Lindler in St. Petersburg. Ulrike Damm, davon erzählen Sie uns nach den Nachrichten und wie Sie dann zur Schriftstellerin auch von mittlerweile 3 Romanen wurden. Jetzt kommen gleich die Nachrichten. Bis dahin hören wir noch Maria Callas, eine Arie aus dem Barbier von Sevilla, von Rossini. Was hat es denn damit auf sich?
Maria Callas ist natürlich, das ist ja nicht sehr originell, wenn man die toll findet. Ich finde die natürlich auch großartig und dieses Stück, was wir hören, das ist sehr fröhlich und einfach sehr ungewöhnlich, weil die Callas ja doch auch sehr dramatisch und doch melodramatisch traurige Dinge singt oft. Hier ist es lustig und sehr, sehr schön.
Und wir spielen eine Aufnahme mit dem Philharmonia Orchestra unter der Leitung von Alceo Galliera aus dem Jahr 1957. Mit Joachim Scholl am Mikrofon zu Gast ist heute die Künstlerin, die Schriftstellerin Ulrike Damm aus Berlin. Und dieses Schubert-Lied hat es ihr angetan aus der Winterreise, die Gute Nacht. Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Musik und Fragen zur Person, die wir heute an Ulrike Damm richten. Die Designerin, Künstlerin, Verlegerin, die Schriftstellerin aus Berlin. Gute Nacht haben wir gehört, Frau Damm. Das Lied aus Franz Schuberts Winterreise, gespielt von Erik Schneider, gesungen von Christine Schäfer. An dieser Sängerin lag Ihnen besonders. Warum?
Ja, normalerweise kennt man das ja von Männern gesungen. Und ich finde, die Christine Schäfer ist eine ganz tolle Sängerin, weil sie hat so eine helle, glockenhelle Stimme. Und sie singt das so leicht und dann gegen Ende wird es dann so verhalten und es wird langsamer und ich finde das einfach sehr, sehr schön.
Wir waren vorhin bei der Wegmarke, Ulrike Damm, als sie den ja doch komfortabel gepflasterten Weg einer Senior-Designerin mit doch nur einem ganz anderen Pfad der freien Künstlerin vertauscht haben. Damm und Lindler in St. Petersburg. Da waren wir gerade. Was ist da passiert und was war da so doch auch entscheidend für die Zukunft?
Also wir haben dann tatsächlich das Büro dort in St. Petersburg eröffnet. Wir haben da eine Wohnung gemietet und dort gearbeitet. Und das war schon sehr pioniermäßig, weil damals, das war 2006, niemand, also wir waren die erste europäische Agentur dieser Art, die nach St. Petersburg ging.
So spät erst, ja?
Ja. Und alle anderen Agenturen, wenn es europäische Agenturen gab, die sind alle nach Moskau gegangen. Und bei uns war das eben das Besondere, nein, wir gingen nach St. Petersburg, wir gingen einfach nach St. Petersburg, weil Svetlana eben von da kam. Und ich war nicht glücklich darüber, ich wollte eigentlich lieber nach Moskau gehen. Aber St. Petersburg ist mir im Laufe der Jahre dann sehr ans Herz gewachsen. Wir haben dort 2 Jahre Branding, wie das heißt in Russisch, Branding versucht aufzubauen, Design und Marken, aber das war schon sehr schwierig. Also es war, Designer haben die selber und die hauen also innerhalb von 3 Stunden 400 Entwürfe raus und natürlich mit einer anderen Ästhetik, als wir sie gewohnt sind, aber trotzdem sehr, sehr, sind sehr kreative Leute. Und die brauchten uns nicht als Designer. Für Marken, das Markenthema war am Anfang. Und das wurde ganz langsam dort erst entwickelt. Das heißt, das Verständnis fehlte noch. Und es war sehr schwierig, da Geld zu verdienen. Und man muss sagen, ich war der glücklichste Mensch der Welt dort. Ich war also dauernd da. Und ich habe ja nicht dort gewohnt. Ich bin immer dahin gefahren. Die Kunden wollten immer nur Frau Damm sehen. Das ist bei dem so gewesen. Die Chefin muss immer höchst selbst da antreten. Und ich war glücklich und bin also sehr oft dahin gefahren. Aber verdient haben wir nichts, um nicht zu sagen. Wir haben also, ich würde sagen, 300.000 haben wir da versenkt und 30 verdient. Vielleicht war es so. Ich sage Ihnen vielleicht, weil es mir nicht egal war, aber weil das nicht das Wichtigste war. Das Wichtigste war, dass ich eine zweite Heimat gefunden habe. Und das war eigentlich, ich habe mir ein Geschenk damit gemacht. Und ich habe das nicht eine Minute bereut, dass das so war, wie es war. Also sehr schwierig und sehr finanziell auch nicht gerade ein Erfolg. Aber wir haben dann nach 2 Jahren ja Damm und Lindlar generell aufgelöst und insofern auch St. Petersburg. Ja. Ich war keine Minute darüber unglücklich. Ich habe das nicht bereut. Ich habe die Sprache einigermaßen gelernt. Also ich komme zurecht, sage ich immer.
Und später auch immer noch Kulturprojekte dort realisiert.
Ja, genau. Ne? Also über die Jahre dann immer wieder Kulturprojekte gemacht und auch Bücher gemacht, die eben zweisprachig waren eben im Verlag. Projekte, die mir am Herzen lagen und immer noch liegen, die werde ich auch weitermachen. Und insofern, ich habe viele Leute dort getroffen, viele Freundschaften geschlossen. Also insofern.
Wer Schriftsteller wird, setzt sich irgendwann hin und schreibt ein Buch oder versucht eins zu schreiben. Ulrike Damm hat es anders gemacht. Sie hat erst einen Verlag gegründet und dann ein Buch geschrieben. Zumindest könnte man es so interpretieren. 2008 haben Sie Ihren eigenen Verlag gegründet. Was hatten Sie da zunächst vor? Sollte das dann schon in die Richtung Literatur gehen oder wollten Sie erstmal dort eine Verlegerin werden? Im klassischen Sinn. Eine, die wahrscheinlich dann auch extra schöne Bücher rausbringt.
Ja, genau, so war das. Es war eigentlich im Rahmen immer noch der Agenturarbeit war dieser Verlag entstanden. Deswegen heißt er auch Damm und Lindlar, so wie die Agentur hieß. Und das hing damit zusammen, dass wir haben Projekte gemacht, Kulturprojekte. Und da wurden oft Bücher dazu gemacht. Und dann dachte ich, warum sollen wir nicht diese Bücher im eigenen Verlag rausbringen, wenn sie finanziert und angefordert finanziert, aber doch von uns auch teilweise inhaltlich inzwischen betreut, können wir sie auch selbst verlegen. Und so ist diese Idee mit dem Verlag entstanden. Das waren Kulturprojekte, aber es waren Kunstbücher und auch Bücher über zum Beispiel, wir haben ja auch dies für den Jürgen Serke gemacht, diese Sammlung Literaten, die im Exil lebten. Und das war schon Literatur, aber es waren eben keine Romane. Und ich dachte, wir verbinden damit einfach die Tatsache, dass wir Kulturprojekte machen und machen dann im eigenen Verlag die Bücher dazu. Dass später ich dann meinen eigenen Verlag dort verlegen würde, das war mir so nicht klar damals. Ich wusste auch damals noch nicht, dass ich schreiben würde.
Und dann wurden Sie aber zur Schriftstellerin. 2 Romane, Ulrike Damm, haben Sie mir in die Hand gedrückt, selbst verlegt, auch in schöner Gestaltung, in einem Band. Ich bin nicht müde, ich bin verrückt, heißt der erste. Der, ja, kann man sagen, auch das Thema schon annonciert, im übertragenen Sinn. Es geht um Demenz. Und das hat einen persönlichen Hintergrund, die Demenz Ihrer Mutter. War das der Anlass, mit dem Schreiben anzufangen, darüber schreiben zu wollen?
Ja, das war der Anlass. Also als meine Mutter krank wurde, haben wir ihr nicht gesagt, dass sie diese Krankheit hat. Auch als wir die Diagnose schon hatten.
Wann war das ungefähr? Also, dass man so zeitlich mal ein bisschen hinkommt?
Ja, also wisst ihr, das war 3 Jahre, 4 Jahre vorher ungefähr. Mhm. Ich kann mich gar nicht richtig erinnern.
Wie alt war Ihre Mutter damals?
Meine Mutter, das hat sehr früh angefangen bei meiner Mutter, relativ früh, also irgendwie mit Mitte 60. Wir haben das dann im Nachhinein rekonstruiert. Ah, ja. Als sie krank wurde, hatten wir das so nicht, haben wir das ja noch nicht so verstanden, dass das dann zu Alzheimer würde. Mhm. Wir haben nur gemerkt, dass sie so etwa ab Mitte 60 sich anders verhalten hat und so ein bisschen. Wir waren manchmal überrascht und im Nachhinein wussten wir, warum das so war. Das war eben, weil die Krankheit da schon angefangen hatte. Und wir haben ihr aber, wie gesagt, nicht gesagt, dass sie das hat. Das haben wir so beschlossen innerhalb der Familie, weil der Mann meiner Mutter, der sich sehr liebevoll bis zum Tod um sie gekümmert hat und sie gepflegt hat, sich das so gedacht hatte, dass es besser wäre, sie nicht mit dieser Diagnose zu konfrontieren. Und wir haben das damals akzeptiert. Es war ja auch so, dass er mit ihr lebte und nicht wir. Und wir lebten alle woanders und er hatte mit ihr zu tun den ganzen Tag und auch mit dieser Veränderung. Und jetzt zu sagen, nein, wir sagen es ihr jetzt aber tschö und dann macht's gut und wir reisen ab, das haben wir nicht gemacht. Insofern haben wir das also hingenommen, wie er das wollte. Und ich kann nur für mich sagen, dass ich damals, als diese Entscheidung so getroffen wurde, darüber nicht wirklich gut nachgedacht habe, was das eigentlich bedeutet. Und als es dann, die Krankheit dann fortschritt, habe ich gemerkt, dass das nicht gut war. Für mich zumindest. Für sie gar nicht und für mich eben auch nicht, weil ich dachte, wir haben ihr eine Entscheidung weggenommen. Sie hätte ja dann vielleicht selber bestimmen können, ob sie das nun genauer wissen will oder nicht oder was auch.
Ja, es gibt dann einen bestimmten Punkt, ab dem es auch dann relativ egal ist, ob sie die Diagnose bekommt oder nicht, weil sie sie nicht mehr versteht.
Richtig, also das, als, zu dem Zeitpunkt, als ich anfing darüber nachzudenken und auch das so ein bisschen zu bereuen, dass man ihr eigentlich, dass man sie viel früher entmündigt hat, als man es hätte machen sollen oder machen dürfen. Da war das schon zu spät. Also man hätte das dann, man konnte das dann nicht mehr rückgängig machen, weil sie da schon das nicht mehr verstanden hätte. Und darüber habe ich nachgedacht und ich habe mir überlegt, dass man anderen Leuten, wenn denen das so geschieht, wie uns das geschieht, einfach an die Hand gibt im Sinne von, Mensch, wenn ihr das erlebt, dann denkt gut darüber nach, ob ihr das wirklich so wollt. Eine Lösung hatte ich nicht. Es war nicht so, dass ich gesagt hätte, das war falsch oder richtig. Ich habe nur für mich gemerkt, ich habe das nicht gut durchdacht und mit diesem Indifferenten und diesem Nichtverhalten hatte ich zu tun mit mir. Und das habe ich verurteilt oder das fand ich nicht gut und habe dann gedacht, ich muss das mal ordnen in meinem Kopf und dann schreibe ich das mal auf, so ein bisschen sortiere das mal, wie hat das eigentlich angefangen? Und dann wurde daraus das, was es geworden ist. Ich habe nicht mir vorgenommen, ich schreibe ein Buch, sondern ich habe irgendwann gemerkt, ich muss das immer weiterschreiben, ich muss da mehr dazu sagen. Und dann war das verrückt, weil ich gemerkt habe, wenn ich über meine Mutter schreibe, dann muss ich ja über mich schreiben. Aber ich wollte überhaupt nicht über mich schreiben und ich wollte auch nicht über die Familie schreiben. Aber meine Mutter ist natürlich in einem Familienumfeld und sie war nun mal auch meine Mutter und plötzlich war es eine Geschichte über eine Frau, die eine Familie hat, die eine Tochter hat und diese Tochter war ich und ich habe sehr lange damit zu tun gehabt, mich bekennen zu müssen. Oder da eine Position haben zu müssen. Wer schreibt denn da eigentlich? Wer erzählt denn das? Und dann habe ich irgendwann verstanden, nein, es bin ich. Ich bin die Tochter und ich schreibe das jetzt.
Als ich das Buch zum ersten Mal las, da kannte ich sie überhaupt noch nicht. Das war das Erste, was ich in die Hand bekam. Ulrike Damm, noch nie gehört. Und fing an, diesen Roman zu lesen. Und jetzt, wenn Sie mir das so erzählen, verblüfft es mich im Nachhinein noch mehr, weil ich las diesen Roman wirklich als von Seite 1 als einen Roman. Also es war in keiner Weise, hatte ich das Gefühl, hier schreibt jetzt eine Frau biografisch, autobiografisch verklausuliert und macht halt andere Namen, aber man hört es letzten Endes doch, sondern es ist ein, ich nenne es jetzt mal so, ein ausgewachsener, voll entwickelter, muskulöser Text, mit einer, mit Figuren, Handlungssträngen. Zu keinem Moment denkt man auch, oh, da hat gerade jemand so mal gesagt, ich muss jetzt aber mir mal irgendwie den Frust von der Seele schreiben. Und jetzt, wenn Sie die Genese jetzt so erzählen, Frau Damm, da frage ich mich, war das anscheinend in Ihnen immer schon drin, musste einfach nur raus? Waren Sie schon immer eine Schriftstellerin oder wie war dieser Schreibprozess? Ging das Ihnen so leicht von der Hand? Weil bei diesem Buch denkt man, hey, das ist so professionell gearbeitet, nenne ich es jetzt mal doof, dass man eigentlich denkt, da hat jemand eigentlich das Handwerk schon längst intus. Also ich war wirklich verblüfft.
Ich glaube auch, dass jetzt in hohem Alter ich das gefunden habe, was ich wirklich kann. Und das Verrückte war, dass ich im Abitur eine 1 hatte in Deutsch. Ich hatte ein ganz schlechtes Abitur. Aber ich hatte eine 1 in Deutsch und meine Deutschlehrerin sagte, Sie müssen mal schreiben. Und ich habe, jetzt kommt das zum dritten Mal, sage ich jetzt, ich habe mir das nicht zugetraut. Und ich habe immer gedacht, ich kann malen, ich bin da visuell unterwegs und ich alles andere. Das Schreiben habe ich für mich ausgeschlossen. Und meine Mutter hat mich durch diese Zusammenhänge, die ich eben erzählt habe, darauf gebracht. Und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, ich muss jetzt irgendwie, ich sage ja, ich muss, wollte nicht erzählen über irgendeine Aufarbeitung irgendeiner grässlichen Krankheit. Ich wollte,
was ja eigentlich auch völlig in Ordnung ist, weil wer damit zu tun hat mit dieser Krankheit, also ich glaube, sie hätten jetzt auch vielen Menschen anders helfen können in einer Buchform, im Sinne von, ich schreibe mal die Geschichte meiner Mutter und man erkennt vieles wieder. Mir ging es zum Beispiel so, ich kann das ja so sagen, ich habe auch ganz viele Dinge wiedererkannt, weil meine Mutter auch dement wurde. Aber es war trotzdem eben jenseits von einer Art, ja, sagen wir mal, bekennerischem Sachbuch. So, Sie haben das ja, Ulrike Damm, dieselbe Thematik mit derselben, nur leicht verfremdeten Hauptperson dann im zweiten Roman variiert. Den könnten wir jetzt vielleicht gleich anschließen. Musik stört beim Tanzen, heißt er. Jetzt heißt die Mutter, ja, Auguste, vorher hieß sie Augustine. Und diese Auguste jetzt ist aber schon mal wieder ein ganz anderes Kaliber, ja. Die schreibt nämlich selber aus ihrer Perspektive und richtig radikal resche Person, nämlich das Tagebuch einer Demenzkranken im Heim. Da habe ich gedacht, die Damm, die hat schon ganz schön Mumm. Das muss man ja auch mal hinkriegen, sich vorzustellen, wie geht eigentlich, ja, wie denkt ein demenzkranker Mensch, wie schreibt der? Das ist ja schon ein Wagnis. Wie sind Sie denn darauf gekommen, ein Tagebuch?
Ja, also, wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich sagen, Herr Scholl, dann haben Sie das nicht so richtig verstanden oder ich habe es nicht gut geschrieben. Also das folgendermaßen: Die Frau geht ins Heim, weil sie nicht mehr kann. Sie geht freiwillig ins Heim. Es ist eine Art, ich würde sagen, ich bin ja keine Ärztin, aber ich würde sagen, sie hat vielleicht eine Art Depression und sie hört auf zu sprechen. Und dieses Aufhören zu sprechen ist eine Art Verweigerung, die sie noch nie hat sie sich verweigert. In ihrem ganzen Leben hat sie immer artig das gemacht, was von ihr verlangt wurde. Sie war Mutter von 3 Kindern, sie war verheiratet, zweimal verheiratet, war eine gute Ehefrau, sie hat gearbeitet, sie hat sich eigentlich immer Mühe gegeben und sich immer angestrengt. Und plötzlich merkt sie in einem Konzert, so geht der Roman los, sie ist in einem Konzert und sie wird blöd angeblafft von ihrer Schwester und sie sagt, mir reicht's. Und sie hört einfach auf zu sprechen und der Mann fragt sie zu Hause, wie geht's und wie war's, und sie sagt nichts mehr. Und das macht sie aber in einer Unerbittlichkeit. Sie kann dann auch nicht mehr zurück. Sie spricht nicht mehr und über Monate. Und der Mann ist ratlos. Und schließlich hat sie einen Cousin in der Familie und der ist Arzt und der sagt, Auguste ist dement. Und jetzt wird sie ins Heim geschickt. Sie ist aber nicht dement.
Das wollte ich jetzt, die Pointe, Frau Damm, wollte ich jetzt
nicht verraten. Ach so, Sie haben es also sehr wohl verstanden.
Ja, jetzt habe ich das rausgetratscht. Das ist natürlich der Gag bei der Geschichte, ja, dass sie sich tat. Ja. Und am Anfang denkt man, was ist denn hier los? Aber jetzt sind Sie dabei. Okay.
Genau, also, ich bin
aber
dabei.
Aber wie kam Ihnen das überhaupt in den Sinn?
Sehen Sie, da bin ich jetzt. Für mich war es gar nicht so geckig gemeint. Also ich kam darauf, ich habe natürlich meine Mutter oft besucht im Heim. Und ich kam darauf, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, auszubüchsen. Und ich dachte, diese Krankheit, diese Alzheimer oder Demenz oder was auch immer, ist eine Form der Flucht. Und im ersten Teil, deswegen sind die beiden auch in einem Buch drin, im ersten Teil kann sie sich's nicht aussuchen. Sie wird einfach krank. Und es wird nahegelegt in dem Text, dass die Art der Krankheit zu tun hat mit dem Leben, was sie geführt hat. Ich kann das nicht nachweisen, ich weise das auch nicht nach, aber es ist eine Idee, die immer so mitschwingt. Und das Zweite ist eine andere Art, sie flieht auf andere Weise. Auch, sie kann also auch nicht mehr, so wie die Erste auch in dem Ersten. Sie kann nicht mehr, aber sie ergreift sozusagen die Initiative und flieht und spricht nicht mehr, wird dann aber sofort bewertet und kommt in einen völlig anderen Lebenszusammenhang, in dem sie vorher nicht war. Und im Prinzip sind es zwei verschiedene Arten, mit einer Art von Überlastung oder Lebensmüdigkeit umzugehen. Die eine, die krank wird und sich's nicht aussucht, und die andere, die etwas völlig Absurdes tut. Die dritte Möglichkeit wäre, man reist irgendwo an den sonst wo hin oder man nimmt sich 50 Liebhaber auf einmal. Ich weiß es nicht. Aber sie hat eben gesagt, sie hat gar nichts gesagt. Sie hat sich da hineintreiben lassen und sitzt plötzlich in dem Heim und lebt ein neues Leben und entdeckt sich auch ein bisschen neu.
An der Stelle verschnaufen wir jetzt mal kurz und gehen dann gleich wieder weiter noch zu Auguste. Aber erstmal hören wir einen großen Jazzklassiker. Al Jarreau haben sie sich gewünscht mit Take Five. Also die große Jazzlegende spielt eine andere Legende. Wie kommt es dazu?
Ich war in meinem Leben nicht in nicht vielen Konzerten von Jazzmusikern oder Pop-Ikonen, aber bei Al Jarreau war ich dreimal. Und das ist ein richtiger Sprachkünstler. Now can you count a word?
Just stop your busy day and take the time out to see that I'm alive, I'm alive. Although I'm going out on my way just so I can pass by each day, not a single word do we say. It's a pantomime and out of time, still I know all eyes are up on me. Half a tingle sound to my feet when your smile is right too.
Sie haben den Deutschlandfunk eingeschaltet mit den Zwischentönen und für unseren Gast heute, die Künstlerin, die Schriftstellerin Ulrike Damm, haben wir Take Five gespielt in der furiosen Version von Al Jarreau. So, jetzt nochmal ins Demenzheim oder ins Heim für Demenzkranke, wo sich die Heldin ihres zweiten Romans einschleicht sozusagen. Das haben wir jetzt leider enthüllen müssen, aber egal, auf jeden Fall entsteht in diesem zweiten Roman ja doch noch eine ganz andere Atmosphäre. Es gibt in diesem Tagebuch auch verschiedene Handlungen. Zum Beispiel erzählt eine Freundin, dass sie ihren Ehemann umgebracht hat, einfach die Kellertreppe runtergeschubst, was jeder mal als Unfall abtut. Und die Freundin erzählt es ihrer vermeintlich Dementen. Ne? So wird ja sowieso nichts sagen. Und wenn sie was sagt, ist es auch egal. Fast komisch ist diese Stelle. Und ja, so flechten sie dann als Autorin so Geschichten ja von Ehehöllen, kann man sagen. Und das ist schon eine Art weiblicher, schonungsloser Abrechnung mit diesen Frauen da. Das ist noch eine ganz andere Färbung, die ins Spiel kommt, die dann auch in ihrem dritten Roman, wie ich weiß, den ich allerdings nur in Auszügen kenne, dann auch wieder eine Rolle spielt. Da geht es um die Poesie des Buchhalters und auch eine Ehefrau, die, glaube ich, nicht so begeistert ist von ihrem Mann. Da haben Sie ein Thema gefunden, ne, Frau Damm?
Ja, ich habe das Thema Familie und das Thema der schlechten Verständigung und des aneinander vorbeiredens, und das ist eben manchmal auch sehr lustig. Also ich weil das kennt jeder, das ist das Leben, und das interessiert mich.
Mich haben diese beiden, ich nenne sie jetzt mal Demenzbücher, wirklich umgehauen. Gut, das liegt natürlich an meiner persönlichen Betroffenheit. Wenn man sowas selber mal erlebt hat, dann liest man so ein Buch anders. Und ja, wer das so bis zum bitteren Ende durchlebt hat, der ist da natürlich ganz anders gestimmt. Gleichzeitig war ich aber wirklich beeindruckt davon, wie gut und objektiv das beschrieben ist. Und beim Lesen dachte ich dann so, naja, warum bringt diese Frau Damm eigentlich das Buch in ihrem eigenen kleinen Verlag raus? Das hätte doch irgendwie in ein großes Haus gemusst. Das wäre doch garantiert ein Spiegel-Bestseller geworden. Ihr aus den Händen gerissen und dann erzählen sie mir, nö, war nicht so. Das ist ja merkwürdig, oder?
Ja, also ich bin ja, in diesem Bereich bin ich ja Neuling. Für mich war es auch merkwürdig, weil ich eben das, was Sie sagen, sehr oft gehört habe, muss ich sagen. Ne? Also viele Leute sagen, es ist toll geschrieben und zwar in einem Sinne geschrieben, nicht, dass man jetzt eine Geschichte erzählt, die interessant ist. Das tun ja viele Leute, das können auch viele Leute. Nein, es ist diese, das, was Literatur leisten kann, das, was man eben nur mit Literatur schafft. Diese, ja, und das haben mir viele Leute gesagt, dass das da drin steckt. Ich habe eine Agentur, die haben das auch versucht, bei Verlagen das unterzubringen und haben das nicht geschafft. Und nachdem ich dann verstanden habe, dass das so ist, also nachdem ich dann nicht mehr beleidigt war, ich war ja sehr lange doch sehr beleidigt, habe ich dann gedacht, ja gut, ich habe selber einen Verlag, ich mache selbst.
Ja. Ich habe mich nur gefragt, wissen Sie, Verlage oder die Verlagsbranche springt sozusagen immer auf Trends, ja, also was so, sozusagen in der Debatte ist. Ich habe gelesen, dass es inzwischen 1,7 Millionen Demenzkranke in Deutschland gibt. Jedes Jahr kommen 300.000 hinzu. Multiplizieren Sie das mal mit den Angehörigen, dann denkt man, ja, solche Bücher finden ihr Publikum, weil viele Leute betroffen sind und sagen, ich möchte darüber lesen. Ich will jetzt Ihre Bücher gar nicht als in die Demenzbuchecke rücken, aber da denkt man als Verlag, ja. Aber wahrscheinlich denken Sie, ach nee, so etwas Deprimierendes will man nicht lesen oder ist zu traurig oder?
Ja, ich glaube auch. Also das Problem mit dieser Demenzecke, das ist es, glaube ich. Also ich sage inzwischen gar nicht mehr, dass es darum geht, sondern ich sage, es geht um das Leben. Wie lebt man richtig? Wie macht man es richtig? Wie ist richtig im Sinne von, dass ich irgendwie ein geglücktes Leben habe? Was heißt denn das eigentlich? Was jeder will das irgendwie, jeder versucht, jeder kämpft sich ab. Und darum geht's. Und ich glaube, das Problem ist, dass in der Literatur, so wie überall, wie im Design, wie in der Kunst, immer geht es um Schubladen. Und wenn ich muss in irgendeine Schublade passen. Jetzt ist mein Buch kein Sachbuch. Es ist ein Roman und eine Erzählung in einem. Ich bin aber keine berühmte Persönlichkeit, die jetzt über ihren Vater oder über ihre Mutter schreibt. Das heißt, mich kennt keiner. Und dann sagen mir Leute wirklich, also Leute aus der Literaturbranche, die sagen mir, das, was sie schreiben, ist toll, aber es will ja keiner lesen. Und ich sage, verschonen Sie mich mit diesen Zielgruppengeschichten. Ich glaube daran nicht.
Ich hab noch überlegt, wissen Sie, Sie hätten es unter Pseudonym verfassen sollen, mit Hinweis, Autorin ist 22, YouTuberin mit einem Drogenproblem, aber hat eine Barbie-Puppenfigur. Ich wette, da wären Sie drauf abgefahren. Klingt jetzt wirklich doof und zynisch. Gut, Frau Damm, dass Sie Ihren eigenen Verlag hatten und die Bücher wenigstens so auf der Welt sind und man sie trotzdem kaufen kann. Bei diesen zwei Romanen haben Sie natürlich auch wieder, wenn man so will, eine visuelle Begleitung gehabt. Und man sieht es teilweise im Buch selbst. Man sieht so Bleistift-Notate. Gab es da auch eine meterlange Papierrolle bei diesen Büchern? Oder haben Sie das dann auch so wieder visuell begleitet zwischen Zeichen und Schreibtisch hin und her gewechselt?
Also
oder war das anders?
Das war anders. Und das ist ja auch das Erste, was überhaupt, wo dieses mit der Hand schreiben, wo ich das gemacht habe, das danach mit der Hand nochmal abzuschreiben. Das entstand aus der Tatsache heraus, dass ich irgendwann dachte, wie gesagt, ich war lange beleidigt und dann dachte ich, das lasse ich mir doch, das kann doch gar nicht sein. Und jetzt, wenn es, das muss doch irgendwie in die Welt. Der Text muss in die Welt. Und dann dachte ich, ich bin Gestalterin und ich habe in Frankreich, wo wir ein Haus haben und ich einen Arbeitsplatz, ich habe eine Papierrolle ausgerollt und habe angefangen, auf dieser sehr, sehr dicken, großen Papierrolle dieses Manuskript, das Ich bin nicht müde, ich bin verrückt, abzuschreiben, 1:1 abzuschreiben. Das Manuskript lag links und ich habe dann mit Bleistift das abgeschrieben. Und mein Mann kam und sagte, ja, willst du jetzt jede Seite, das war irgendwie, ist ja eine kleine Erzählung, also es sind ja 130 Seiten nur. Aber ich sage, ja, nein, ich kann nicht auswählen, ich schreibe das jetzt komplett. Und dann habe ich auf diese Papierrolle das geschrieben und dann immer gezogen, über den Tisch gezogen. Und aber nach 60 Zentimetern hatte ich da so eine Leiste, so eine Holzleiste, immer abgeschnitten. Und daraus sind dann entstanden 94 Papierbögen. sehr groß, mit der Hand, eben alles mit Bleistift. Und ich war selber, ich habe ja das Ganze nie zusammen gesehen, weil das ist ja viel zu lang gewesen. Aber ich habe die Bögen natürlich einzeln gesehen und immer so 3, 4, 5 nebeneinander konnte ich mir ansehen. Und ich war selber verblüfft, weil es eben den Inhalt so transportiert hat. Und am Anfang war es immer noch so, dass ich dachte, man müsse das doch jetzt lesen können, was ich da schreibe. Und dann habe ich gemerkt, nein, das ist ja ein völlig anderer, das ist jetzt ein Bild. Ich muss akzeptieren, nein, das ist jetzt ein Schriftbild oder eine Visualisierung vom Text und das muss man gar nicht lesen können. Es kommt, wie es kommt. Manches kann man lesen, manches nicht. Manches ist so übereinander geschrieben, je nachdem, was der Inhalt sagt, dass man gar nicht, wie ein Gewebe, wie ein Text, ein Schriftgewebe. Anderes ist dann wieder sehr expressiv, da sind einzelne Worte, die sind dann sehr klar und dann ganze Textseiten sind dann auch wieder klar. Aber ich habe das eben bis in 5 Wochen habe ich das abgeschrieben. Jeden Tag 5 Stunden gearbeitet oder 4 oder 5 Stunden das gemacht. Und am Schluss war es fertig und ich war wirklich, ich war überzeugt, das ist, jetzt kann ich sterben. Das ist in Ordnung. Jetzt bin ich da. Vor allen Dingen, während ich das geschrieben habe, habe ich dann 2-mal noch wirklich, war ich selber sehr betroffen von dem Text. Weil durch dieses mit der Hand schreiben passiert etwas nochmal ganz anderes, als wenn man am Computer sitzt. Man sitzt ja, egal was man schreibt inhaltlich, egal was man, mit was man sich befasst, man sitzt immer in der gleichen Haltung. Und das ist natürlich ganz anders, wenn man mit der Hand schreibt. Man hat Schwung oder man hat... Man ist still und dann schreibt man ganz in Ruhe oder man ist aufgeregt und schreibt mit der großen Geste. Das ist eine völlig andere Verarbeitung nochmal des Textes, den ich auch tatsächlich daraufhin nochmal sehr geändert habe. Also nicht sehr, aber vieles nochmal verändert habe doch. Ja.
An dieser Stelle, es ist nicht gewollt, aber es passt jetzt irgendwie wunderbar. Ich bin der Welt abhanden gekommen, ein Lied von Gustav Mahler nach Texten von Friedrich Rückert, eins der 5 Rückert-Lieder, die Mahler um 1900 komponiert hat. Was verbinden Sie denn damit, Ulrike Damm, auch mit der englischen Sängerin Kathleen Ferrier, die Sie sich extra gewünscht haben?
Ja, ich finde, diese Sängerin hat eine Stimme, die außergewöhnlich ist. Also sie hat einen wirklichen Alt, sie ist eine ganz tiefe Stimme und sie singt dieses traurige Lied doch so verhalten traurig und so undramatisch traurig. Und das finde ich sehr bemerkenswert.
Die Wiener Philharmoniker mit Bruno Walter und die Sängerin Kathleen Ferrier. Zusammen haben sie das Lied von Gustav Mahler interpretiert. Ich bin der Welt abhanden gekommen. In diesen Zwischentönen mit der Schriftstellerin, der Künstlerin, Ausstellungsmacherin Ulrike Damm. Diese Doppelbegabung, die Sie haben, offensichtlich, Frau Damm, also Sie sind Designerin, Künstlerin, Zeichnerin und Schriftstellerin, die also, wenn man so will, ihre Bücher immer 2-mal schreibt. Ist das so eine besondere Kombination, die sich gegenseitig, befruchtet sich das gegenseitig oder ist das dann doch wieder auch getrennt? Ich meine, so in der Kunstwelt ist die Literatur und die Kunst ja doch wirklich 2 Paar Sphären, die nicht viel miteinander zu tun haben oder nicht viel miteinander in Berührung kommen einfach.
Ja, also ich glaube, bei mir ist das schon, gehört das jetzt schon zusammen. Wenn ich, vorher war das, als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich erst das geschrieben. Dieses Ich bin nicht müde, ich bin verrückt war das Erste, das habe ich geschrieben, wie man das normal schreibt im Computer. Dann habe ich das abgeschrieben und jetzt merke ich, da, wo ich das jetzt schon öfter gemacht habe, das dritte Mal, den Buchhalter habe ich ja auch abgeschrieben auf 3000 Karteikarten, den Roman. Ja. Ich merke jetzt, während ich dieses nächste, was ich gerade schreibe im Moment, mache, jetzt läuft es parallel. Vorher ging es, am Anfang war es hintereinander, jetzt läuft es parallel. Insofern glaube ich, dass sich das sehr wohl gegenseitig bedient und miteinander zu tun hat. Und ich glaube, dass das auch gar nicht so, dass es das gar nicht so oft gibt, dieses gesamte, also das, ein Roman auch visuell nochmal zu erfassen.
Das, also ich habe das gedacht, als ich einen Band angeschaut habe, wo dieser Werkprozess dieser drei Romane abgebildet ist, also in einem Extraband, der zugleich ein Ausstellungskatalog ist, haben sie in ihrem eigenen Verlag gemacht, also auch als Kuratorin, und da sieht man natürlich wirklich diese, auch die 3000 Karteikarten nochmal vom dritten Roman, über den wir jetzt gar nicht viel sprechen konnten, dass das doch eine ganz seltene Begabung ist, die ihnen vielleicht aber dann auch ja vielleicht ein bisschen im Wege steht in der großen Verlagswelt. Stichwort 19-jährige YouTuberin, da werden sie die Bücher vielleicht gleich losbekommen. Aber ich möchte noch auf einen Punkt kommen, und Ulrike Damm, bevor wir uns verabschieden. Vorhin habe ich diese 13 Meter lange Papierrolle erwähnt in Ihrem Atelier, die Sie mir gezeigt haben. Und es ist auch eine aktuelle Arbeit an einem neuen Roman, und der geht über einen blinden Mann.
Mhm. Ja.
Und jetzt müssen Sie mal kurz erzählen, wie Sie das begleiten als Sehende.
Ja.
Visuell.
Ja, also das ist ein Roman über ein Geschwisterpaar und der Mann ist eben blind, erblindet. Und ich schreibe daran, bin schon sehr, sehr weit und habe jetzt eben parallel zwei große 13 Meter lange Papierrollen gezeichnet, auch mit Bleistift nur. Und ich habe mich eigentlich selber in so eine Blindheit hineingeschrieben. Das heißt, ich habe den Text so geschrieben, dass man, wenn man davor sitzt, durch eine Schablone, wie es Blinde haben eine Schablone, wenn sie mit der Hand was schreiben wollen. Und ich habe das alles durch eine Schablone durchgeschrieben. Und wenn man davor sitzt, ich habe das so oft den Text übereinander geschrieben, dass man ihn nicht mehr lesen kann, als wäre ich eben selber blind.
Das heißt, ich habe mich blind geschrieben, haben Sie noch gesagt, ja, über dieses Buch. Bestehen denn Aussichten, dass dieses Buch vielleicht von Ihrer Agentin oder von Ihrer Agentur einem großen Verlag um die Ohren gehämmert wird und sagt, jetzt macht mal die Ulrike Damm richtig groß. Ich stelle mir vor, wenn Sie später mal irgendwie groß berühmt sind und einen Nobelpreis bekommen, dass das Literaturarchiv Marbach einen riesigen Tag hat, wenn Sie praktisch Ihre ganzen Ausstellungssachen Ulrike Damm in der Ausstellung präsentiert. Es gibt schon Ausstellungen mit Ihnen und über Ihr Werk sozusagen, die Sie selbst gemacht haben. Also nochmal, werden wir diesen neuen Roman dann auch erstmal wieder im Damm und Lindler Verlag lesen?
Nein, ich muss Ihnen sagen, ich mache das gerne, mache das auch sehr schön, aber ich wünsche mir natürlich etwas anderes.
Eine letzte Frage noch, ganz kurz, an die Senior-Designerin doch. Sie ist mir einfach, liegt mir auf der Zunge. Wir haben vorhin den Erik Spiekermann erwähnt. Sie haben für ihn gearbeitet, die Designlegende, der ja auch also hauptsächlich Bücher nicht schreibt, aber gestaltet mittlerweile. Ja. Der hat mal gesagt, so Leute wie wir können leider nicht normal durch die Straßen gehen. Wir sehen ständig Formen, Schriften als gestaltete Dinge. Sind davon begeistert, entsetzt, beleidigt. Geht es Ihnen auch so? Sie nicken schon.
Ja, natürlich geht mir das auch so. Ja, das geht mir jetzt aber natürlich auch, ich kann ja keine mehr richtig zuhören, ohne sofort zu sagen, was hat er jetzt für ein Wort gesagt, was hat er jetzt, wie redet er? Also das betrifft jetzt eigentlich auch die verbale Kommunikation, nicht nur die visuelle.
Ulrike Damm, vielen Dank für Ihren Besuch und dieses Gespräch.
Gerne,
mit
danke.
Mit einem weiteren Lied verabschieden wir uns. Komponiert hat es Karl Löwe, ein Komponist des 19. Jahrhunderts, nicht so bekannt. Edward heißt das Stück nach dem Text von Johann Gottfried Herder. Auch hier war Ihnen, Frau Damm, der Interpret Hans Hotter wesentlich. Sie haben uns dankenswerterweise die CD selbst mitgebracht. Sagen Sie uns noch ein kurzes Wort dazu.
Ja, dieses Lied ist hochdramatisch und es hat zu tun mit dem, was ich gerade schreibe. Es geht um einen Vatermord und mehr sage ich nicht. Es ist von Hans Hotter einfach sehr dramatisch und toll gesungen.
Und Gerald Moore spielt in dieser historischen Aufnahme von 1957 und das waren dann die Zwischentöne für heute. In der nächsten Woche wird sie meine Kollegin Tanja Runow begrüßen. Sie hat die Schriftstellerin Natascha Wodin zu Gast. Am Mikrofon heute war Joachim Scholl. Dankeschön für Ihr Interesse. Ein schöner Tag sei Ihnen noch gewünscht und uns allen eine produktive Woche auch. Bis dann.
Ein Schwert ist von Blut zu Rot, Edward, Edward, dein Schwert ist von Blut zu Rot und gehst so traurig da. Oh. Ich hab geschlagen meinen Geier tot, Mutter, Mutter, ich hab geschlagen meinen Geier tot und das geht mir nah. Deines Geiges Blut ist nicht so rot, Edward, Edward, deines Geiges Blut ist nicht so rot, mein Sohn, bekenn mir frei. Oh, ich hab geschlagen mein Rotross tot, Mutter, Mutter, ich hab geschlagen mein Rotross tot, und zwar so stolz und treu.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.